Schatz, kommst du mal? Der Podcast Du Preneur läuft wieder.
Ja, Moment, gleich. Ich bin noch gerade beschäftigt.
Ja, aber es ist echt wichtig. Da geht es um tolle Themen wie Beziehung, Partnerschaft, aber auch eben, wie wir zusammen ein Online-Business starten können.
Wir sind Magdalena
und Andreas,
die zwei Macher
vom Duopreneur Podcast.
Willkommen zu einer neuen Folge vom Duopreneur Podcast mit den Themen Beziehung, Partnerschaft, Zusammenarbeit und Online-Business. Ich bin Magdalena.
Und ich bin der Andreas von Duopreneur.de.
Wir freuen uns sehr, dass heute wieder spannende Interviewgäste mit dabei sind. Ein tolles Duo, und zwar von Mental Medalist.
Ja, und wir haben hier beim Duopreneur Podcast Premiere. Wir interviewen zum ersten Mal ein Duo, die selber gar kein Paar sind. Aber das ist natürlich sehr spannend, aus der Sicht mal zu sehen, wie ist es mit der Zusammenarbeit. Und wir haben mit Ihnen über Airbnb Arbitrage gesprochen. Das heißt, wie du eben Wohnungen mieten kannst und sie über Airbnb dann teurer wieder vermieten kannst. Und hör rein, wenn du mehr über das spannende Geschäftsmodell hören willst.
Die beiden sind unter anderem auch unsere bisher jüngsten Interviewgäste. Also sei gespannt, was die beiden für tolle Ideen haben und wie sie unter anderem auch mit Pinterest in einer ganz kurzen Zeit ja schon richtig viel erreicht haben. Also, hör rein. Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge vom Duopreneur Podcast. Ich bin Magdalena.
Und ich bin der Andreas, hallo.
Wir freuen uns sehr, dass wir ein Paar heute dabei haben. Und Sie sind das jüngste Paar, das wir bisher im Podcast haben, beziehungsweise eben, Sie sind kein Paar.
Wir dachten, es ist ein Paar, aber dazu werden wir gleich noch sprechen. Schön, dass ihr dabei seid, Katha und Adrian.
Genau.
Ja, dann, ihr habt den tollen Namen, der wirklich sehr spannend schon ist. Mental Medalist. Wollt ihr vielleicht euch gerne ein bisschen vorstellen, wer ihr seid, wo ihr kommt und was es mit dem Namen auf sich hat?
Ja, also ich bin Katharina aus Stuttgart. Ich bin jetzt 20 Jahre alt, werde diesen Monat 21. Genau, und wer bist du?
Ja, also ich bin Adrian, ich bin 19 und ich komme aus Frankfurt. Und wir haben uns vor 1,5 Jahren jetzt fast kennengelernt wiederum, ne?
Ja.
1,5 Jahre wieder her. Es ging über eine WhatsApp-Gruppe und seitdem haben wir halt geschrieben und uns dann im Juli das erste Mal getroffen. Und von da an ging dann alles los.
Genau, zum Namen Mental Medalist. Also das war irgendwie eine ganz komische Geschichte. Und zwar, wir haben nach einem Namen gesucht und wir dachten, wir hatten ja auch einen alten YouTube-Kanal, der hieß Die Weltreise und also sehr einfallslos, ne? Und wir hatten totale Probleme, da schon einen Namen zu finden, weil wir wollten ja erstmal so dokumentieren, wie man möglichst kostengünstige Weltreise startet. Dann haben wir überlegt, okay, was gibt's da für Namen? Und uns ist absolut gar nichts eingefallen. Dann haben wir es einfach mal vorübergehend Die Weltreise genannt. Und dann dachten wir so bei unserem neuen Projekt, okay, jetzt brauchen wir wirklich mal einen gescheiten Namen. Und dann hatten wir schon richtig Schiss vor der Namensfindung. Und dann, also ich habe zu der Zeit ein Buch von Tony Robbins gelesen. Das heißt The Giant Within.
Power-Prinzip,
aber irgendwie sein Motto lautet ja irgendwie auch so The Giant Within. Und dann fand ich das irgendwie so cool, also diesen Spruch, und ich wollte irgendwie was daraus machen, oder ich fand auch dieses Wort Giant so cool. Und dann haben wir nach Synonymen dazu gesucht, ne, im Internet, und irgendwo stand dann da Medalist. Und wir so, was ist denn ein Medalist? Ne? Also es teasert ja schon an, dass es da um Medaillen geht oder so. Und dann haben wir halt geguckt, was es bedeutet. Und es steht so für den Medaillenträger oder Gewinner. Und dann wollten wir uns erstmal Medalist nennen. Aber irgendwie hat sich das so ein bisschen komplett angehört. Und dann dachten wir, okay, ja, was kann man noch dazu machen? Und dann war es irgendwie klar, wir nehmen einfach Mental dazu, weil beides mit M anfängt. Und irgendwie passt es auch gut zusammen. Ne? Also so dieser mentale Medaillengewinner, der halt durch seine mentale Stärke Erfolge erzielt, so ungefähr.
Genau.
Ja. So kamst du dem Namen.
Ja, total stark. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, ihr seid kein Paar. Ihr seid auch die ersten bisher bei uns, die eben ein Duo sind und eben kein Paar auch noch dazu. Ja, wie ist es denn bei euch so? Was wollt ihr denn jetzt gemeinsam für Projekte machen? Und was sind da eure Ideen?
Also vielleicht fange ich erstmal da an, wie es so entstanden ist. Also wir haben uns, wie gesagt, das erste Mal im Juli getroffen, nachdem wir die ganze Zeit so über WhatsApp geschrieben hatten. Und dann kam so ein Treffen nach dem anderen und ich bin dann immer nach Stuttgart gefahren. Ich hatte zu dem Zeit einen Job in einem Startup, wo ich dann auch meinen Laptop mitnehmen konnte und dann überall aufs Arbeiten konnte. Also es war dann schon so ganz praktisch, dass ich immer nach Stuttgart konnte. Und dann kamen so Treffen über Treffen und wir hatten auch beide vor, irgendwie zu reisen. Und irgendwann haben wir dann halt festgestellt, ja, warum reisen wir nicht eigentlich zusammen? Wir haben irgendwie die gleichen Reiseziele. Und dann hat sie erstmal so das Reisen ergeben, dann haben wir das erstmal geplant. Und unser ursprüngliches Ziel war, im Februar nach Neuseeland zu fliegen.
Und, also diesen Monat.
Und es war dann schon im Oktober, aber wir hatten dann beide, also unseren Job haben wir dann beide quasi aufgegeben, unseren Ferienjob. Also Katja hat dann in dem Zeitraum bei Daimler noch gearbeitet, während ich halt in dem Startup war. Und dann haben wir gesagt, ja, warum reisen wir nicht jetzt schon mal los, so als Vorbereitung? Und dann sind wir als erstes Ziel erstmal nach Berlin gefahren mit dem Zug und waren dann da eine Woche, sind dann nach England geflogen, waren dann da und sind dann durch Trampen rüber nach Frankreich gekommen, also Richtung Verdover mit der Fähre rüber und sind dann auch nach Paris getrampt und von Paris nach Faro geflogen und von Faro sind wir dann so nördlich von Lissabon, waren wir dann 2 Monate in Portugal in einem Airbnb. Wir haben uns halt gedacht, irgendwie müssen wir was gemeinsam machen, weil wir können jetzt ja nicht nur hier so quasi so blöd rumsitzen und nichts tun. Und dann kam mir erst auf die Idee, irgendwas mit Coaching zu machen. Wir hatten einfach nur das Wort Coaching im
Kopf. Aber davor stand ja erstmal, also als er mich immer noch besucht hatte in Stuttgart, da hatten wir auch diesen alten YouTube-Kanal mit der Weltreise, weil die hatten wir da schon für diesen Monat und so weiter geplant gehabt. Ja. Und ja, dann hatten wir da diesen YouTube-Kanal und haben da Videos gedreht und dann stand immer so, ja, eigentlich an, dass wir Videos machen, in denen wir zeigen, wie man möglichst günstig reist oder irgendwelche Reisehacks halt. Und das war da so dieses Projekt und dann haben wir die ganze Zeit probiert, während wir gereist sind, das irgendwie weiter umzusetzen. Es hat aber absolut überhaupt nicht funktioniert, weil es so stressig war, weil man sich die ganze Zeit Gedanken machen musste, wo man jetzt als nächstes schläft und so. Und dann haben wir das immer so aufgeschoben und dann waren wir in Portugal angekommen und dann haben wir uns gedacht, ja, günstig reisen, also das ist ein cooles Thema natürlich, also aber nicht unser Thema. Das macht uns nicht wirklich Spaß und das macht keinen Sinn mehr für uns, weil wir sind die ganze Zeit so günstig gereist und es war so anstrengend, ja. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen irgendwas anderes.
Genau, und dann, also wir hatten auch wirklich erst gedacht, wir machen irgendwie dann einen Kurs irgendwann mal drüber, aber das hat sich dann halt geknickt und dann haben wir das umgeworfen. Dann haben wir uns gedacht, irgendwie so ist diese Coaching-Szene in Deutschland ja so ein bisschen verpönt, kann man ja einerseits sagen, weil es gibt natürlich viele schwarze Schafe so in dem Ganzen. Und da haben wir uns gedacht, warum setzt man das ganze Ding nicht mal neu auf und macht es wirklich gescheit. Und Katja hatte zum Beispiel ziemlich viel Psychologie in der Schule so und kennt sich daher da sehr, sehr, sehr gut aus. Dann haben wir uns halt irgendwie gedacht, okay, warum hilft man nicht irgendwelchen Leuten, die im Angestellten-Dasein sind und die aber nicht glücklich sind, warum hilft man denen nicht da raus? Und dann haben wir uns damit auseinandergesetzt und dann haben wir uns fast schon angefangen zu prügeln, weil es einfach totale Scheiße ist, weil wir ja selber noch nicht mal richtige Angestellte waren. Und dann ist es irgendwie schwachsinnig, darüber was zu reden. Also haben wir das Thema verworfen. Und dann also im Gedankengang, okay, digitales Nomadentum, es gibt jetzt DNX zum Beispiel hier in Deutschland, die sind ja relativ groß. Aber irgendwie kann man da irgendwie noch was raus. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir sind ja irgendwie digitale Nomaden, wir haben ja schon den Laptop dabei. Warum zeigen wir nicht anderen Leuten, wie das funktioniert? Und dann haben wir das aber auch wieder relativ schnell verworfen, weil wir gemerkt haben, oh scheiße, wir sind ja noch nicht mal so weit, dass wir Geld verdienen. Also warum wollen wir dann anderen Leuten zeigen, wie sie digital machen, wenn wir nicht mehr selber Geld verdienen? Das ist ja dann auch dumm. Und dann war es so, dann schwebte noch so Airbnb-Arbitrage im Kopf und dann ne, Office Float hat es ja gerade so verbreitet. Und dann
ich kurz einhaken, magst du kurz erklären für die Zuhörer, die zwar Airbnb kennen, aber Airbnb-Arbitrage noch überhaupt nicht gehört haben, was steckt denn dahinter? Was ist das denn?
Genau, also wer es noch nicht weiß, also Airbnb-Arbitrage, das ist quasi, ihr mietet eine Wohnung, ja, ihr richtet sie ein und ihr vermietet sie über Airbnb unter. Und der Sinn ist eben, dadurch, dass ihr vielleicht, keine Ahnung, eine Wohnungskosten von 500 Euro pro Monat habt, ja, durch die Miete, und durch Airbnb zum Beispiel 1.500 Euro einnimmt, einfach weil der Preis pro Nacht halt höher ist, zieht ihr natürlich dann aus der Differenz den Gewinn. Und das ist eben so das Arbitrage-Modell, wenn man es jetzt mal so kurz zusammenfassen kann. Und genau, und dann hatten wir das halt so im Kopf irgendwie, Arbitrage und Airbnb, und das hatten wir auch vor einem Jahr uns schon mal angeguckt, und dann hat Katja noch so gesagt, ja, sie findet es eigentlich ganz cool, so eine Wohnungseinrichtung. Dann haben wir gesagt, was sind wir eigentlich für Deppen, dass wir nicht das machen, weil das ist erstens in Deutschland noch fast nicht verbreitet, außer dass es halt Office-Book dazu gibt. Es gibt aber noch keine Facebook-Gruppen dazu, es gibt auch keine richtigen YouTube-Kanäle dazu, es gibt quasi fast nichts dazu. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann machen wir das Thema halt hier in Deutschland publik und konzentrieren uns darauf.
Also das heißt, für die, die jetzt Office Flucht noch nicht kennen, also Office Flucht ist ja ein Blog von Bastian Barami, und er hat ja auch einen Kurs sozusagen, wie man das Geschäftsmodell mit Airbnb Arbitrage aufbauen kann. Und da seid ihr dann eben auch auf die Idee dann gekommen.
Ne? Genau, ja.
Und habt ihr sonst noch irgendwo Quellen gefunden, wo man sich darüber informieren kann, also wie man so ein Business aufbauen kann, oder?
Ja, also beim Unternehmerkanal gibt es ein paar Videos dazu. Mhm. Und es gibt natürlich auch amerikanische YouTuber oder insgesamt die Amis, die sind dann natürlich mal wieder viel weiter. Also da gibt es viele englische Quellen auf jeden Fall.
So, um mal welche zu nennen, passiveairbnb.com und learnairbnb.com, mhm, sind so zwei Blogs, die wir dazu gefunden haben. Ja. Und noch ein, zwei YouTube-Kanäle, aber auch nicht so massiv. Also es scheint da jetzt auch nicht so riesig weit verbreitet zu sein.
Mhm. Ja. Und dann hätte ich noch eine Frage, ihr habt ja gesagt, ihr habt einen Flug gebucht nach Neuseeland, also konntet ihr dann wieder umbuchen oder was? Oder was ist daraus geworden?
Willst du sagen? Okay. Also es war ursprünglich der Plan, okay, wir fliegen nach Neuseeland. Wir wissen selber noch nicht, warum wir uns jetzt Neuseeland ausgesucht haben. Das war ja so irgendwie mal weit weg, keine Ahnung.
Und Englischsprachig. Alle sagen, es ist schön.
Ja, genau so ungefähr. Und wir haben uns dann eigentlich erst diesen Monat damit erstmal richtig auseinandergesetzt. Also wir hatten den Flug halt gebucht.
Letzten Monat, im Januar.
Ja, genau, im Januar hatten wir uns erst damit auseinandergesetzt. Und wir hatten den Flug vor 3 Monaten schon gebucht. Das war dann auch recht günstig. Und dann haben wir irgendwie festgestellt, also wenn man jetzt da ein Airbnb an sich nur für sich mieten will, ein Privatzimmer für 2 Personen, für nicht mal 2 Wochen, würde man da schon fast 1.000 Euro für ausgeben. Und wenn man das jetzt mit Portugal vergleicht, da haben wir für einen Monat teilweise nur 300 Euro ausgegeben und hatten ein ganzes Haus fast dafür. Und dann haben wir gedacht, also es ist ja übermäßig teuer. Und wenn wir jetzt unsere Reise gleich aufgeben wollen, dann gehen wir am besten dahin. Dann ist unser Geld aber alle, aber dann haben wir ja noch nichts davon. Also haben wir gesagt, okay, es braucht irgendwie eine andere Lösung. Und glücklicherweise haben wir einen Zwischenstopp in Taiwan, also in Taipei. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann ist unser Ziel jetzt Asien. Und nach Taiwan, also wir bleiben da jetzt vielleicht 2 Wochen oder so, ist jetzt in Planung. Und nach Taiwan wollen wir nach Vietnam. Mhm. Vietnam ist auch so, warum will man nach Vietnam? Es ist eigentlich, also wir haben jetzt keine besondere Verbundenheit zu dem Land oder so, sondern es ist einfach, soll ja einfach sehr schön sein, es ist recht günstig und es kommt uns so ein bisschen gelegen, weil wir halt noch nicht riesige Einnahmen haben, beziehungsweise eigentlich gar keine im Moment, außer dass wir von Kindergeld und von den Eltern leben.
Da mich hat das Neuseeland so interessiert, weil witzigerweise bin ich mit 19 als Backpacker nach Neuseeland geflogen und war dann eben 2000 dort und 2010 dann auch noch mal einen Monat. Und wir beide zusammen waren schon mal in Vietnam. Okay. Also können wir auch allen Zuhörern als tolles Land empfehlen, was eben noch nicht so überlaufen ist jetzt wie Thailand. Und aber sehr viele Sachen eben zu entdecken gibt. Und ja, also das heißt, ihr fliegt jetzt dann noch irgendwie nach Taiwan und dann Vietnam, oder wie sind da?
Ja, genau, also am 5. Februar geht der Neuseeland-Flug und der landet halt am 6. in Taipei, also Zwischenstopp. Mhm. Und deswegen werden wir da aussteigen, werden dann da 2 Wochen verbringen und dann fliegen wir nach Vietnam weiter.
Genau. Ist es dann so, dass ihr dann auch von dort aus, von unterwegs aus, also ein bisschen weitermachen wollt, eure Laptops dabei habt, so richtig so wie digitale Nomaden, dann genau, das aufbauen wollt, weil du gerade meintest, habt ihr nicht so Einnahmen, aber ihr wollt auf jeden Fall mit diesem Airbnb-Arbitrage da richtig loslegen, oder?
Genau, also wir reisen grundsätzlich nur mit Handgepäck, also wir haben nur noch Rucksack dabei und das Laptop und natürlich alles drin. Und also in Taipei, da wollen wir erst so ein bisschen Sightseeing machen, dass wir uns das die Stadt so jetzt angucken an sich. Da haben wir jetzt nicht großartig geplant, dass wir jetzt irgendwas mit Airbnb umsetzen, aber klar, dass wir halt Videos machen und Blogartikel und sowas raushauen. Aber für Vietnam steht auf jeden Fall, dass wir uns da eine Wohnung suchen dass wir die dann einrichten und dass wir die dann über Airbnb vermieten. Und das Ganze, den ganzen Prozess, also von der Wohnungsfindung bis zur Vermietung letztendlich, den wollen wir festhalten auf YouTube und auf unserem Blog und das eben aktiv umsetzen, dass da eben dann auch wieder Einnahmen kommen, dass wir dann es weiterfinanzieren.
Ja. Super, einfach alles so learning by doing und das finde ich auch wunderbar authentisch und es ist ja auch das, was im Online-Business so am besten funktioniert. Mhm. Ich finde wahnsinnig toll, was ihr vorhabt und dass ihr so jung seid und dennoch sagt, ihr wollt überhaupt nicht einsteigen in diesen 9-to-5-Job, ihr wollt eigene Ideen umsetzen und das eben jetzt schon so früh. Also das ist einfach, finde ich, eine totale Inspiration, ja, für jüngere Leute und dass man nicht erst die ganzen Erfahrungen machen muss, die vielleicht nicht so optimal sind im Angestellten-Dasein. Also finde ich total klasse. Habt ihr denn noch andere Vorbilder aktuell, die euch total inspirieren?
Also ich würde sagen, Office Club natürlich auf jeden Fall, ne?
Ja.
Also weil er einfach so eine steile Karriere hingelegt hat mit dem Ganzen und auch einfach ein super Typ ist. So. Und sonst?
Also jetzt keine direkten Vorbilder. Man orientiert sich natürlich so ein bisschen, man holt sich so Inspiration. Also ganz am Anfang war so ein bisschen Inspiration vielleicht Lukas Manko, wenn der euch was sagt. Also er hat mit Amazon FBA durchgestartet. Mhm. Ist mittlerweile auch relativ groß auf YouTube. Und ja, der fährt jetzt mittlerweile in einen Porsche. Also ich weiß da...
Ist der Lukas Markovic, oder? Nee,
den... Lukas Manko heißt der.
Kenne ich nicht, aber schauen wir mal an.
Ja, der ist so relativ groß mittlerweile und also bei dem scheint es ja zu funktioniert zu haben. Aber ansonsten sind jetzt eigentlich nicht so direkte Vorbilder. Man orientiert sich halt, wie gesagt, so aus verschiedenen Quellen, was so geht. Also ganz am Anfang hat zum Beispiel mir die 4-Stunden-Woche geholfen, dass ich gar nicht erst so in dieses Arbeitnehmerdenken reinkam. Mhm. Ja. Weiß nicht, hast du noch?
Also, nee, ich weiß nicht. Also man sucht sich so ganz verschiedene Inspirationen, also wie so Puzzleteile, die man sich irgendwie dann zusammensetzt. Ne? Also ich habe jetzt nicht das Vorbild, also was eigentlich vielleicht auch ein bisschen, ja, es wäre vielleicht besser, wenn man eins hätte, ne? Weil man lernt ja auch durch Nachahmen oder durch Anschauen, wie es jemand anderes macht.
Oder wie ihr auch schon erzählt habt, halt man startet viele Dinge, man lernt durchs Ausprobieren. Also auch, wie ihr gesagt habt, Ideen, die kommen erstmal, dann will was umsetzen. Und wenn aber dann irgendwie es nicht weiter funktioniert, dann lässt man es halt bleiben und nimmt was Neues. Das geht halt im Online auch einfach ganz gut. Geht halt besser so, als wenn du zum Beispiel eine Idee hast, du machst einen Café auf und musst natürlich erstmal das Kapital haben. Und dann weiß ich nicht, was du da alles machen musst und bist viel stärker gebunden als jetzt so im Online-Business, wenn du halt dann doch mal eine Idee neu starten kannst, deinen Weg ein bisschen anders ausrichten kannst. Also ich habe ja vorhin noch gesagt, DNX ist zum Beispiel ganz cool. Also haben wir auch
ist erlebt. Ja, genau, ist ja auch zum Beispiel ein Duopreneur-Paar, also die ja zusammen schon lange arbeiten. Und aber ich würde ganz gerne nochmal zurück zum Geschäftsmodell gehen. Also wir haben ja auch bewusst jetzt heute gesagt, hey, wir sprechen nochmal auch über Airbnb-Arbitrage, weil es dann wir uns vorstellen können, dass es ein super Geschäftsmodell ist, was man eben als Paar oder zu zweit macht, weil man dann eben auch unterschiedliche Stärken, Schwächen irgendwie dort einbringen kann. Ganz klassische Rollen-Klischee sozusagen, der Mann kümmert sich eher um die Technik und solche Sachen oder Finanzen und die Frau dann vielleicht eher um die Einrichtung der Wohnung und sowas, aber kann natürlich auch andersrum sein, je nachdem, wie da die Stärken, Schwächen sind. Aber wenn ihr jetzt nach Vietnam fliegt, und könnt ihr vielleicht unsere Zuhörer nochmal mitnehmen, was sind denn so die ersten Schritte, die man machen sollte? Oder auch vielleicht starten, welche Voraussetzungen braucht man denn dafür, dass man eben mit diesem Business startet?
Ja, also das Erste ist, denke ich, erstmal Mut. Also das gehört auf jeden Fall dazu. Ich meine, man kann es natürlich auch hier in Deutschland oder hier in Europa umsetzen. Das ist letztendlich egal. Also vielleicht als kleiner Geheimtipp, wir haben festgestellt, dass sich Portugal auch sehr dafür eignet. Also weil da die Leute nicht so viel Ahnung davon haben von Airbnb oder dass es dann schöne Bilder oder sowas reinmacht, dass es eben gut präsentiert ist.
Ja, da sollte man sich echt mal die Listings anschauen. Ne? Also zum Beispiel bei Lissabon hatten wir geguckt und da waren die Listings, also die Einträge sozusagen, richtig schlecht eigentlich. Also die Fotos waren ziemlich schlecht und wenn man da jetzt mit einem professionellen Fotografen hergehen würde und es online stellt, allein die Fotos, die würden schon so einen Unterschied machen und wahrscheinlich würde man dadurch im Gegensatz zu anderen Leuten viel mehr Geld verdienen. Ne?
Ja, das geht ja jetzt um die...
Genau, aber das ist natürlich auch ein Tipp auf jeden Fall. Also wenn man jetzt entscheiden möchte, welcher Staat oder in welchem Land man das macht, auf jeden Fall auch die Listings anzuschauen.
Genau, also das so für den Staat vielleicht, dass man sich vielleicht für die Stadt oder für das Land entscheidet, wo man es eben machen möchte. Vielleicht so für die Grundvoraussetzung erstmal zu schauen, ist es in dem Land oder in der Stadt erlaubt, Kurzzeitvermietung anzubieten? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn das natürlich nicht erlaubt ist, dann kann man das Ganze hinkriegen. Mhm. Aber soweit das geklärt ist, ich weiß es nicht, startkapitalmäßig sollte man sich ein bisschen was zusammengespart haben. Das muss jetzt aber auch gar nicht mal so riesig sein. Also ich denke, dass man hier in Deutschland vielleicht ein bisschen andere Voraussetzungen braucht als in Vietnam zum Beispiel, gerade wenn man Einkommensnachweise zum Beispiel zeigen müsste oder sowas bei einer Miete. Da muss man vielleicht ein bisschen rumkriegen. Vielleicht kriegt man es für jüngere Leute über die Eltern so ein bisschen geregelt oder genau. So. Aber sonst, startkapitalmäßig zum Beispiel, kann man letztendlich, denke ich, mit 3.000-4.000 Euro rechnen. Würde ich jetzt mal so ins Blaue raten, je nachdem natürlich, was das für eine Wohnung ist und wie die Einrichtung dann aussieht. Aber damit kann man, denke ich, so starten. Und
Und sonst auf alle Fälle schon mal Airbnb ausprobiert haben, oder? Also das ist eigentlich ihre
Erfahrung. Ja, als Mieter natürlich.
Wenn man eine Wohnung halt schon mal angemietet hat oder was man es noch gar nicht gemacht hat, dass man diesen ganzen Prozess einfach mal mitbekommt. Also was ich ja gleich immer denke, ist, wie funktioniert das mit der Schlüsselübergabe? Also man hat ja vielleicht das Ziel, dass man halt dann irgendwie mal auf der Welt rumreist und man hat dann in Kolumbien, in Portugal, in Vietnam irgendwie halt eine Wohnung und dann braucht man ja auch immer Leute, die dann halt dafür sorgen, weil damit es auch das Geschäftsmodell letztendlich ja skaliert werden kann, wenn man nicht, also dass man wirklich richtig Unternehmer wird und nicht von der eigenen Person abhängig ist. Aber man muss ja erstmal anfangen jetzt praktisch in Vietnam und welche Möglichkeiten gibt es denn da? Also wie würdet ihr jetzt anfangen, wenn ihr nehmt die Leute mal mit, ihr seid jetzt irgendwie in Ho Chi Minh City oder sozusagen gerade in Vietnam und wie würdet ihr dann dort starten?
Genau, also du meintest ja eben auch nochmal eben gerade das mit dem weltweiten Ding, also dass man das dann langfristig natürlich outsourced, das habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Mhm. Also für das Langfristige ist natürlich der Sinn, also wir wollen natürlich, also zum Beispiel in Vietnam ist ja jetzt ein Problem, da kann man jetzt zwei Wochen vielleicht ohne Visum bleiben oder man muss ein Visum haben, um einen Monat da zu bleiben. Natürlich dann ein Problem, wenn ich ausreisen muss und kann meine Wohnung nicht mehr weiter betreuen. Also da ist natürlich dann der langfristige Faktor, dass man Dinge findet, womit man das ganze Ding halt outsourcen kann, dass man eben nicht selber vor Ort sein muss und sich dadurch natürlich auch mehrere Listings auf Airbnb dann letztendlich aufbauen kann. Zum Beispiel durch eine Putzfrau kann man die Wohnung sauber machen lassen.
Gerade auch was die Schlüsselvergabe betrifft, da kann man zum Beispiel über Airbnb auch einen Co-Host einschalten sozusagen, also jemand, der vor Ort ist und das dann für einen regelt, ja, der kriegt dann einen prozentualen Anteil von mehreren Prozent, aber jetzt nicht allzu viel, also man sagt so bis zu 15% oder so ist es dann oft, kann aber auch weniger sein. Oder man hat tatsächlich halt so wie so ein Code an der Tür oder so, mit dem man da reinkommt. Oder dann gibt es ja auch von Nuki diese Türschlösser, die dann irgendwie übers Handy funktionieren und lauter solche Sachen. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Tricks.
Genau, oder Tools, die dann Preisanpassungen annehmen und wie auch immer. Aber jetzt für Vietnam zum Beispiel, also wir haben uns jetzt mal informiert in verschiedenen Facebook-Gruppen, ob schon jemand mal irgendwie was wohnungsmiettechnisch gemacht hat. Und dann kamen natürlich ein paar Leute, die haben das tatsächlich schon umgesetzt. Sie haben tatsächlich irgendwie eine Wohnung mal in Vietnam gemietet. Mhm. Und die meisten haben uns empfohlen, dass man gerade in Facebook-Gruppen suchen sollte. Also oft gibt es Facebook-Gruppen, die heißen dann Expat, also Expat geschrieben. Zum Beispiel Vietnam-Experts oder sowas. Und da kann man sich dann wohl mit Einheimischen schon verbinden, die kontaktieren. Und vielleicht hat da eben schon jemand eine Wohnung. Dann sagt man eben, man sucht eine Wohnung in Ho Chi Minh. Und kriegt dann dementsprechend schon erste Angebote. Aber ich glaube, dass für Asien es wichtiger ist, dass man auf jeden Fall so persönliche Kontakte vor Ort knüpft, weil da ja alles auf, also gerade Geschäfte oder so laufen ja dann eher auf Freundschaftsbasis. Und wenn man da eben Kontakte vor Ort knüpft, dann kriegt man dann, denke ich, am besten was umgesetzt. Und das ist auch unser Plan letztendlich.
Ja, ich finde das total spannend. Und vor allem ist mir gerade vorhin die Frage noch eingefallen. Wir hatten vorhin ganz kurz mal das Thema Eltern, glaube ich, kam mal ganz kurz. Also, wie ist es denn eigentlich? Was sagen eure Eltern denn zum ganzen Vorhaben? Und vor allem Freunde und so, sind die eher total, was habt ihr da für eine Schnapsidee? Oder sagen die, ey, coole Sache, gebt Vollgas, tolle Idee, überhaupt gar nicht erstmal. sondern was Eigenes zu machen.
Ja, also die Reaktionen darauf, die waren schon sehr verhalten, also sehr so, was, hä, verstehe ich nicht, was macht ihr da? Also ja, das fällt natürlich immer unterschiedlich aus, das ist bei unseren Eltern so verglichen. Aber zum Beispiel meine Mutter, die versteht das nicht so ganz, aber die sagt so, okay, kriegst du schon hin, ne? ja, aber die hat auch sich noch nie mit Airbnb beschäftigt, also dementsprechend ist das natürlich klar. Und deine Eltern, die...
Also meine Eltern, also ich mache jetzt seit 2 Jahren schon Amazon FBA, also das kennt ihr vielleicht, dass man ein Produkt auf Amazon verkauft. Deswegen kennen sie mich jetzt schon von der unternehmerischen Seite her. Und deswegen war jetzt sowas Neues nicht mehr ganz so schlimm für den Einstieg her, dass man da jetzt irgendwie erstmal großartig die jetzt zu irgendwas überreden musste oder sowas. Also ich glaube, dass sie so ein leichtes Unbehagen in dem Ganzen sehen, weil sie natürlich nicht jetzt schon irgendwelche Erfolge sehen in dem Ganzen, auch also keine Nennenswerte, dass jetzt Geld reinkommt, weil der Geld wird ja, so oft wird ja der Erfolg mit Geld definiert. Und das ist jetzt eben nicht der Fall. Aber ich glaube, dass sie so ein Grundvertrauen in die Sache haben. Und ich meine, sie sehen ja auch die Alternative, wenn es jetzt, keine Ahnung, in 3 Monaten nicht klappt, dass da irgendwas mal Nennenswertes zurückkommt, dann kann man immer noch zurück nach Deutschland und macht dann hier irgendwie erstmal was, dass man irgendwie hier einen Job annimmt oder sowas und sich selber erstmal von den Eltern abnabelt, um dann nicht mehr auf deren Portemonnaie zu hängen. Und ja, also ich denke, sie vertrauen so weit rein, dass es eben halt klappt, und wenn es halt nicht klappt, dann sehen sie es jetzt auch nicht so schlimm an.
Ja, aber die Reaktion war erstmal sehr so, ja.
Ja. Also ich denke, dass wir vielleicht ein bisschen Glück haben, weil wir relativ jung sind und jetzt ist es noch nicht ganz so schlimm, ob man jetzt im nächsten Jahr eine Ausbildung oder ein Studium anfängt oder erst in 2 Jahren oder sowas. Also
ja, steht da die Welt offen. Also.
Was ich da halt auch toll finde, ist, dass letztendlich ja ihr euch dann viel mit YouTube oder Pinterest, wo wir uns auch kennengelernt haben, halt beschäftigt und der solche Fähigkeiten dann auf dem Arbeitsmarkt immer wieder gefragt sein werden. Ja, also und vor allem, wenn ihr ins Machen, ins Handeln, ins Tun kommt, habt ihr dann dadurch bestimmte Kompetenzen, die ihr dann weiter nutzen könnt. Wie ihr vorhin schon gesagt habt, ist mir gleich die nächste Geschäftsidee ein bisschen in die Richtung eingefallen. Wenn du dich dann mit Airbnb auskennst, wie präsentierst du die Wohnung am besten? Gibt es ja bestimmt auch schon Amerika, Deutschland teilweise zwar, aber kann man anbieten, hey, ich schreibe die Leute an, die eine Airbnb-Wohnung haben und helfe denen, ein besseres Profil zu erstellen.
Ja, genau.
Schon kann ich dadurch als Berater oder irgendwas entsprechend halt Werbung machen oder ich kann einen Online-Kurs dazu machen. Wie machst du ein besseres Airbnb-Profil oder sowas in Richtung? Also da gibt es ja dann immer Folgeaktivitäten daraus.
Ja, also es ist auf jeden Fall, also ich habe zum Beispiel meinen Praktikumsplatz, also ich habe da bei Bitix gearbeitet. Das ist ein Startup quasi, die sich mit Amazon-Werbung, also der Automatisierung von Amazon-Werbung beschäftigen. Und den Platz habe ich nur bekommen, also ich war auf einem Meetup und habe dann dort den Kunde halt kennengelernt und habe ihn ganz unverbindlich gefragt, ob man da mal ein Praktikum machen könnte. Und der Platz kam eben nur dadurch zustande, dass ich mich eben selber mit dem Thema Amazon und Werbung und so weiter beschäftigt habe. Und hätte ich das nie gemacht, dann wäre dieser Praktikumsplatz nicht entstanden und dann hätte ich wahrscheinlich in einem ganz normalen, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, egal, Einräumer, Job im Rewe oder sowas, hätte ich auf sowas zurückgreifen müssen, um mir mein Geld halt eben zu finanzieren. Ja.
Super. Ja, bevor wir dann so langsam zum Ende vom Interview kommen, hätte ich noch eine Frage nochmal auf Pinterest zurückzukommen. Wir haben ja ein Gruppenboard in Pinterest zum Thema Online-Business und da habt ihr euch ja uns angeschrieben, ob ihr da mitpinnen könnt. Und vielleicht einfach mal aus euren Worten, wenn man Pinterest noch nicht kennt und so einsteigt in Pinterest, was gibt's denn da zu beachten oder was sollte man da am Anfang machen bei Pinterest? Vielleicht habt ihr aber auch einen kompletten Insider-Tipp, den ihr nochmal teilen wollt oder so.
Das ist dein Thema hier.
Also ich denke, wichtig ist es zu begreifen erstmal für den Anfang, dass es eine Suchmaschine ist, weil ich wusste das auch nicht und man liest auch auf manchen Seiten, dass es ein soziales Netzwerk ist und dann weiß man irgendwie gar nicht so, also man hat da diese Bilder vor sich und denkt sich, hä, das passt ja irgendwie gar nicht in dieses Schema von einem sozialen Netzwerk rein und logischerweise tut es das auch nicht, weil es eine Suchmaschine ist. Und dementsprechend muss man halt die Beschreibungen bei den Pins natürlich irgendwie anpassen oder halt Keywords reinnehmen, nach denen auch gesucht wird, genauso bei den Pinwänden, dass man da die Beschreibungen dementsprechend anpasst. Und ja, eigentlich das Wichtigste oder was ich jetzt so herausgefunden habe, was bei unseren Pins total geholfen hat, dass die eben viel Reichweite bekommen und oft gemerkt werden und oft geklickt werden. Das ist halt tatsächlich, dass man die auf Gruppenboards postet, ne? Also das ist wirklich so eigentlich der Geheimtipp, aber der ist nicht ganz so geheim. ja, das ist tatsächlich eigentlich extrem wichtig und mir ist auch aufgefallen, dass sehr viele Pins auf Pinterest nicht so herausstechen, was ich ziemlich schade finde, weil sich dahinter so tolle Artikel verbergen zum Teil, ne? Und ich achte jetzt darauf, dass meine oder unsere Pins immer sehr knallig sind. Also man sagt ja auch, dass so wärmere Farben irgendwie mehr zum Klicken anregen oder einladender wirken, also so Orangetöne, rosa, Pinktöne und so weiter. Und die Pins halte ich dann, wie gesagt, sehr knallig und die fallen dann, denke ich, schon relativ gut auf. Also das auf jeden Fall würde ich sagen, dass mit die Gestaltung des Pins am wichtigsten ist.
Kannst du auch mal sagen, wie du die machst?
Ja, die gestalte ich mit Canva, genau. Und ja, dann haue ich da einfach immer solche Elemente rein. Also bei unseren Pins sind das jetzt eigentlich immer so zwei Kreise, die eine Transparenz von 80% haben oder so und dann ja, verschiedenfarbig aussehen und dann halt die Schrift drüber und ja, die Kreise sind dann immer sehr pinklastig oder so oder orangelastig. Also jetzt eigentlich nichts Besonderes, aber es geht halt einfach wirklich nur darum, dass die auffallen. Ne? Also das ist wirklich ganz wichtig, weil da sind ja so Massen an Pins in so einem ganzen Kuddelmuddel und dass dann der eigene Pin auffällt, das ist ja eigentlich dann mit am wichtigsten.
Ja, danke dir, dass du da schon tolle Sachen zusammengefasst. Also auch ich beschäftige mich ja schon über ein Jahr mit Pinterest, habe es dann auch mal sein lassen zwischendrin, weil ich dachte, ach, irgendwie passt nicht so ganz zu uns, sonst haben wir es wieder auflegen lassen. Und zum Glück, und das mit dem Gruppenboard finde ich auch einen tollen Tipp. Da musste ich auch lange suchen, bis ich da drauf gekommen bin, mit den natürlich den Pins zu erstellen. Da braucht man schon ein bisschen Gefühl dafür. Man muss schon wissen, was sind meine Farben, mein Logo, meine ID, dann natürlich so ein bisschen sich da einfach reinfinden. Wir haben zum Beispiel nach Canva, haben wir auch angefangen damit, Relay That rausgefunden, dass das auch super funktioniert. Könnt ihr auch mal versuchen, was euch da besser liegt. Ist auch kostenfrei. Und das regelmäßig pinnen, das ist ja immer so das Geheimnis.
Genau, ja, das ist ganz wichtig. Das ist uns auch schon aufgefallen. Das haben wir manchmal an manchen Tagen vernachlässigt. Und da ist es direkt aufgefallen, dass dann die Betrachter nicht mehr so schnell gestiegen sind, ne?
Ja.
Genau. Das ist ganz wichtig. Also man sagt ja so mindestens 5-mal am Tag oder 5 Pins am Tag. Das ist so ja. Das Minimum.
Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig zu repinnen, ne? Ja. Also nicht nur Repin, das Pin an sich, sondern auch das Repin.
Ja, es sollte so ausgeglichen sein.
Mhm. Ja, also nicht nur eigene zu pinnen, sondern auch die von anderen, richtig. Mhm. Ja, super, ihr habt total neugierig gemacht, denke ich mal, und hoffe, dass da jetzt auch mehr Zuhörer dann mal auf euer Board schauen, auf unseres auch schauen.
Und generell so zum Abschluss, also ihr fliegt ja jetzt nach Taiwan und Vietnam und wie werden die Zuhörer oder auch Zuschauer, weil unsere Podcast-Folgen sind ja auch immer auf YouTube dann entsprechend zu sehen, wie können die euch denn am besten folgen dann auf eurer Website, die werden verlinken, aber was ist so in Social Media, wie kann man euch da am besten folgen?
Genau, also wir haben natürlich unsere Webseite, da findet ihr dann die meisten Blogartikel. MentalMedalist.com ist natürlich dann ja wahrscheinlich verlinkt. Und ansonsten auf YouTube findet ihr uns auch unter MentalMedalist. Und das sind eigentlich so unsere Hauptkanäle. Also Instagram pflegen wir jetzt nicht so. Da kommt vielleicht mal ab und zu ein paar Reisebilder oder sowas. Aber das ist jetzt nicht so der Fall. Und ansonsten halt Pinterest für Ideen. Ja.
Ja.
Ja, dann toll, dass ihr dabei wart heute in dieser Folge. Wir wünschen euch natürlich ganz viel Erfolg und freuen uns sehr, wenn wir in Verbindung bleiben. Wir werden euch natürlich folgen auf eurer Reise. Ich bin da ganz gespannt, welche Bilder kommen oder wenn ihr uns mal schreibt. Wir freuen uns sehr, wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, uns eine Bewertung gibst auf iTunes oder einen Kommentar hinterlässt auf unserem Blog oder auf YouTube, wo auch immer. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, das war's von uns. Habt noch eine schöne Zeit und bedanken uns bei euch beiden, dass ihr mit dabei wart.
Wir bedanken uns auch.
Ja, genau. Wir bedanken uns auch für das Interview.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Ciao. Ciao.